was die Psychologie sagt, das Scheinheiligkeitsparadigma. Ne? Wir sitzen hier so schön in unserem kleinen Schöneberger Hinterhofstudio und uns geht's gut. Wir haben auch zu essen, zu trinken. Wir können auch in Urlaub fahren, wenn wir das wollen. Und sagen, ja, also Umweltpolitik ist wichtig, Klimaschutz ist ganz, ganz wichtig. Die Frage ist ja, wie weit können wir uns dann auch selber einschränken, damit wir eben zukunftsfähige, enkeltaugliche Welt hinterlassen. Ja. Wir.
Arbeit, Leben, Liebe.
Der Mutmach-Podcast der Berliner Morgenpost. Hallo und herzlich willkommen. Hier sind wieder wir, der Mutmach-Podcast mit Hajo und Suse Schumacher.
Hallo.
Und heute melden wir uns aus dem kleinen Wahlstudio. Oder sollte man sagen, aus der Politikkammer oder...
Ich gestehe, es war meine Idee. Manchmal hat meine Frau Ideen, die sich durchsetzen, diesmal meine. Ich muss als gelernter Politikwissenschaftler mal ganz kurz meiner Begeisterung Ausdruck verleihen. An diesem Sonntag sind 60 Millionen Menschen in diesem Lande mehr oder weniger wahlberechtigt. Mhm. Und diese Demokratiemaschine schafft es, 60 Millionen zum Teil ja... sehr individuelle, grenzwertige, auf jeden Fall verschiedene Typen, das bis 18.30 Uhr in 6-7 bunte Balken zu übersetzen. Mhm. Also diese 60 Millionen Irren und daraus dann quasi die Grundlage zu schaffen, auf der dann in wahrscheinlich langwierigen Koalitionsverhandlungen aber sich eine neue Regierung bildet.
Ja.
Friedfertig, ohne Blutvergießen, relativ konsensual. Wir haben gerade diese Woche mit unserem Kleinen für seine erste Geschichtsleistungskursklausur das Thema die Anfänge der Demokratie im alten Griechenland nochmal besprochen. Das ist ungefähr 2500 Jahre her.
Mhm.
Und es ist in mehreren hunderttausend Jahren Menschheitsgeschichte ein absolutes Faszinosum, dass es uns gelingt, zu solchen Mehrheitsentscheidungen, die allgemein akzeptiert sind, zu kommen. Ich finde das ein Wunder, wirklich ein Wunder. Deswegen diese Sendung.
Denkst du denn tatsächlich, dass die Wahlbeteiligung hoch sein wird diesmal?
Die war letztes Mal bei 75%. Das ist absolut gesehen, wenn man das mit einigen Bundesländerwahlen vergleicht, wo sie zum Teil unter 40% sind, sind 75% gut.
Ja.
Bedeutet aber auch, 3/4 von 60 heißt 15 Millionen nehmen ihr demokratisches Recht zu wählen nicht in Anspruch.
Mhm.
Und das finde ich ehrlich gesagt ein bisschen arm.
Ja.
Weil es gibt keinen idealen Kandidaten oder keine ideale Kandidatin. Das haben wir nun alle gesehen.
Das stimmt. Es gibt ja auch, es ist ja auch immer die Frage, wie wählt man eigentlich? Ne? Ist man ein Parteigenosse, sage ich mal?
Dann ist es einfach.
Dann ist es einfach. Ist man ein Wechselwähler, dann wählt man vielleicht eher strategisch.
Ja.
Oder ist, Giga Renzer sagt ja auch, es gibt auch Sozialwähler.
Mhm. So mitfühlende Wähler.
Und ich finde das dieses Mal nicht so einfach, muss ich gestehen.
Und dann kannst du noch splitten zwischen Erst- und Zweitstimme. Also
klar.
Du kannst auf deinen Wahlkreis gucken,
guck
wer da
mal,
bessere Chancen.
Ich habe tatsächlich jetzt nochmal, ich habe ja schon gewählt, aber ich habe jetzt tatsächlich nochmal den Wahlomaten befragt und es kam nicht das raus, was ich gewählt habe.
Bei mir auch nicht.
Aber ich
Was kam bei dir raus?
Oh Gott, jetzt habe ich diese Partei wieder vergessen, die gibt es erst seit 2017.
Aber so eine kleine.
Irgendwie eine kleine Partei, die aber sehr demokratisch ist auf jeden Fall.
Ah ja, okay, bei mir kam der Südschleswiger Wählerverbund raus, SSW, den ich gar nicht wählen kann hier.
Nee, den kann man nur
das ist ja so eine Schleswig-Holstein
wählen.
Dänisch-Schleswig-Holsteinische Splitterpartei.
Ja.
Aber nochmal ganz kurz, das, was die Politiker und Politikerinnen jeden Tag machen. Also Kompromisse finden. Ja, was weiß ich. Der eine will jetzt ganz viel Klimawandel, der andere sagt, Gott, ist das unsozial, der dritte sagt dieses, der vierte sagt jenes. Du musst also in einem permanenten runden Tisch irgendwie alle Interessen so unter einen Hut kriegen. Und es gibt keine optimale Lösung. Jede Lösung ist nur ein bisschen mehr oder weniger suboptimal.
Ja.
Genau diesen Prozess machen die Wählenden natürlich auch durch.
Klar.
Mit ihrer Wahlstimme. Es gibt keine ideale Wahlstimme. Es sind auch immer Risiken dabei. Ja, wählst du grün zum Beispiel, weißt du nicht, ob du vielleicht Jamaika kriegst oder eine rote Ampel.
Mhm.
Also genauso FDP, weißt du auch nicht, was du kriegst.
Nee.
Deswegen ist für mich im Moment die wirklich, also ich sage das jetzt nicht als Wahlberatung, aber ich glaube, die ganz entscheidende Frage ist, wer wird Kanzler? So, und nach klar. den Umfragen sind nur die beiden, ich sag mal, Klassiker von Union Laschet und SPD Scholz im Rennen. Und ich glaube, ganz simpel, der Kanzler macht's. Der entscheidet über, ja, über Richtung, über Stimmung, auch über Koalitionen. Und deswegen ist das für mich persönlich,
für dich, ja.
die alles überwölbende Prio 1 Entscheidung. Mhm. Wer wird Kanzler? Alles, was da drunter ist, ist auch wichtig. Das heißt, ich würde vielleicht gerne die Tierschutzpartei wählen, nachdem...
Das glaube ich dir nicht.
Nein, stimmt auch nicht. Nachdem Andreas Ulrich dafür so eindringlich...
Martin hieß er.
Also Herr Ulrich so eindringlich dafür geworben hat. Damit würde ich aber womöglich meinen Kanzlerfavoriten schwächen, weil ich dem meine Stimme nicht gebe.
Ja, ich kann das komplett nachvollziehen. Also ich bin ja permanent, nee, permanent stimmt nicht, aber ich habe immer mal wieder strategisch gedacht und dann habe ich wieder, was sagt mein Herz, gedacht.
Ja, klar.
Und da gibt es einfach Unterschiede, also ja.
Ja, aber wenn Franziska Giffey als vielleicht künftige Berliner Bürgermeisterin über irgendwelche Sozialprogramme entscheidet, dann hat sie auch ein Herz, aber sie hat auch eine Kasse und sie hat auch Koalitionspartner.
Ja, die ist mir fast ein bisschen zu konservativ gerade mit ihrem,
Frau Giffey,
dem, was sie da so erzählt. Aber egal, ich wollte eigentlich auf was anderes hinaus jetzt. Und zwar habe ich mich wirklich gefragt, also du weißt, ich habe mich sehr, sehr schwer getan mit diesem Thema. Ich dachte, um Gottes Willen, ich habe ja von vielen Dingen ein bisschen Ahnung, aber also ich fühlte mich so ertappt. Ich habe irgendwo einen Artikel gelesen, da ging das so, typische Szene am Frühstückstisch. Er greift zur Zeitung, liest den Nachrichtenteil. Sie richtet derweil den Kindern das Pausenbrot. Und wenn er dann über das Tagesgeschehen diskutieren will, winkt sie meistens ab.
Mhm.
Ich meine, ich lese ja auch Zeitung, aber
meinst du, dass das eine Mann-Frau-Geschichte ist?
Also es ist tatsächlich so, das ist auch erforscht, dass Männer mehr Interesse haben an Politik als Frauen. Und ich habe mich tatsächlich gefragt, woran liegt denn das? Und eine Sache... Also das, ich meine, das hat sich letztendlich ja auch in unserer Community, unserer Steady-Community wiedergespiegelt, dass wir mehr Zuschriften von männlichen Mitgliedern hatten als weiblichen.
Ganz kurz zur Erklärung, wir haben aufgerufen, unsere Steady-Mitglieder, wenn ihr irgendwelche Fragen habt, die wir hier in diesem monothematischen Freitagspodcast zur Bundestagswahl verhandeln, besprechen, analysieren sollen, her damit.
Ja.
Und wie war das Verhältnis von Männern zu Frauen, so in etwa?
Na, ich würde sagen, 2/3 zu 1/3 oder so. Ne? Also ich meine, Frauen engagieren sich auch, so ist es ja nicht. Ne? Die engagieren sich bloß ehrenamtlich vielleicht mehr für Naturschutz oder Elternbeirat oder sowas.
Ja, aber Entschuldigung, in Berlin haben wir 2 Spitzenkandidatinnen, die es aller Wahrscheinlichkeit nach unter sich ausmachen.
Mhm. Frau Jarasch?
Ja, Frau Jarasch von den Grünen und Frau Giffey von der SPD. Mhm. Also ist nicht so, dass das jetzt nur noch ein Männerbusiness ist.
Ja, aber es gibt also... Wie gesagt, auch dazu richtig von der Leibniz-Gemeinschaft richtig durchgeführte Befragungen zum politischen Interesse der Deutschen. Und im Jahre 2014 zum Beispiel zeigten 16,4% der befragten Männer überhaupt kein oder wenig Interesse. Bei den Frauen waren es schon 25,7%. Und starkes oder sehr starkes Interesse war bei Männern mit 48,9%, bei den Frauen aber nur mit 27,1%.
Das ist deutlich.
Das finde ich auch. Man nimmt an, oder das ist so eine Idee, dass ein wichtiger Grund die soziale und kulturelle Prägung ist.
Mhm.
Das heißt, Frauen werden politikferner sozialisiert.
Mhm.
Sie werden in der Kindheit seltener mit Politik konfrontiert als Jungen.
Mhm.
Ist jetzt eine Idee. Kannst du jetzt doof finden oder nicht, aber und
ich glaub, es
hängt vermutlich auch damit zusammen, dass Frauen in politikferneren Berufen sind als Männer, weniger verdienen, denn je höher das Gehalt, desto stärker das politische Interesse, stärker in Haushaltspflichten eingebunden, umso politikfremder.
Aber zum Beispiel ein Thema wie Mindestlohn und ich meine, Olaf Scholz erzählt das nicht erst seitdem er Kanzlerkandidat ist, sondern er erzählt das schon ganz lange, dass er einen Mindestlohn von 12 € für angemessen hält.
Ja.
Armin Laschet sagt ganz klar, ach du Scheiße, das bedeutet für kleine Unternehmer eine größere finanzielle Belastung durch Lohnkosten und deswegen ist er dagegen.
Mhm.
Ich finde, gerade für Menschen, die im Mindestlohnsektor unterwegs sind, macht es einen Unterschied, ob man 10 oder 12 € die Stunde kriegt.
Das stimmt, ja.
So, also das ist schon auch eine sehr, sehr konkrete Entscheidung. Da muss
Wenn
ich auch gar nicht
überhaupt
viel wissen.
Zur Wahl dann gehst. Ne?
Naja, klar, aber das wäre doch ein Grund, zur Wahl zu gehen.
Ja, aber du, ich meine, guck auch mal in den Deutschen Bundestag. Und jetzt frage ich dich mal, ich habe dir was mitgebracht. Du darfst mal raten. Bei der CDU, CSU, wie viele Frauen sitzen da derzeit im Bundestag und wie viele Männer?
Die haben so 240, 243
Abgeordnete. Ja, 246.
46, ich würde sagen 25%.
51 Frauen und 195 Männer.
Okay, das sind nur 20%.
Bei der SPD?
Oh, ich glaube, die sind...
152 Abgeordnete haben die und Abgeordnetinnen, muss man ja sagen.
Die wollen, glaube ich, irgendwie halbe halbe, so mit Quote schaffen sie aber nicht. Vielleicht ein bisschen mehr als bei der Union, so ein Drittel.
Ja, auf jeden Fall mehr. Also 67 Frauen und 85 Männer. Das ist eigentlich ganz, ist schon ganz okay.
Besser.
AfD, Schatz. AfD hat 88 Abgeordnetinnen.
Ich kenne nur Frau von Storch und Frau Seidel.
Das sind schon mal zwei, ja.
Ja, und viel mehr sind es wahrscheinlich auch gar nicht, oder?
9 zu 79.
Ah, okay.
Das hatte man auch erwartet. FDP, 80 Abgeordnetinnen.
Ich glaube, da sind es auch nicht so viele.
Nee, 19 zu 61.
Boah, ich finde übrigens Frau Strack-Zimmermann echt super.
Die Linke?
Die Linke, ich glaube, die sind so... Halbe halbe, oder? Die sind.
Die sind so, haben sogar mehr Frauen als Männer.
Cool. Ja.
Also 69 insgesamt, davon 37 Frauen und 32 Männer. Und jetzt kommen die Grünen.
Wahrscheinlich so ein Backlash. Ich kann mich erinnern, irgendwie ist es da so ein bisschen rückläufig. Die waren mal mehr. So knapp die Hälfte sind Frauen.
Ja, es ist sogar noch mehr. Es sind 38 Frauen zu 29 Männern.
Oh, okay, super.
Und der Frauenanteil im Moment beträgt 31,4%
im
gesamten deutschen Parlament. Der war schon mal höher und zwar mit 36,5% 2013, glaube ich. Aber
da sind wir auch wieder an so einem Punkt. Wenn Frauen, vor allen Dingen Frauen, wählen würden, hätten wir mehr Frauen im Bundestag. Die alte Geschichte, hätten die Frauen in den USA alle Hillary Clinton gewählt, dann wäre Donald Trump nicht Präsident geworden.
Die Gründe für die Unterrepräsentation sagt Frau Professorin Höcker, Politikwissenschaftlerin, liegt in der politischen Kultur, die sei in Deutschland immer noch männlich geprägt.
Da ist was dran.
Frauen fühlen sich demnach nicht wohl mit der Art, wie in Parteien diskutiert wird und wie Entscheidungen fallen. Darüber hinaus werden ein ausgeprägtes Konkurrenzdenken sowie männliche Profilierungssucht kritisiert.
Auf der anderen Seite finde ich, dass zum Beispiel Manuela Schwesig in Mecklenburg einen super Job macht, super Zuspruchszahlen hat, dass Malu Dreyer in Rheinland-Pfalz auch absolut stilprägend ist. Also es ist nicht so, dass die jetzt so gar nicht stattfinden.
Nein, nein, die finden schon
und
statt.
Und die stehen aber auch für einen anderen Stil.
Also Malu Dreyer hat keine Kinder, weil das ist auch nochmal so ein Kriterium, das damit auch die Sache schwieriger macht für Frauen, sich politisch zu engagieren.
Sie hat insofern halt Kinder als ihr neuer Partner, welche mit in die Beziehung gebracht hat. Aber egal.
Ja.
Meine Theorie ist eine andere. Das Thema Macht und Politik oder Wahlen sind ja nichts anderes als das Verteilen von Macht. Ne?
Ja.
Wer hat was zu sagen?
Ja.
Und dieses Spiel der Macht war in den Zeiten des Patriarchats, also die letzten 5000 Jahre, nun mal Männersache.
Ja.
Ja. Und Frauen, vielleicht stimmt das dann mit der soziokulturellen Erziehung, haben immer noch das Gefühl, oh, das ist ja irgendwie gar nicht so unser Spielfeld. Weil sie das gelernt haben, weil aus der Kirche, aus der Wirtschaft und.
Ich meine, wann ist Frauenwahlrecht eingeführt worden?
Vor 100 Jahren.
Ja, eben, das ist ja auch noch nicht so lange her. Ne? Und Männer waren davor aber schon politisch engagiert und haben mit Macht gespielt.
Ja, ja, aber Macht ist halt so ein Männerspielzeug gewesen die letzte Zeit. Aber ich glaube, wir sind uns auch sicher, es verändert sich was.
Ja.
Und ich bin sehr gespannt. Wir werden jetzt doch relativ wahrscheinlich einen männlichen Kanzler wieder bekommen nach 16 Jahren Merkel. Und wir werden uns alle dann relativ bald die Frage stellen, merken wir eine Stilveränderung? Gibt es einen männlichen Stil? Egal, ob das jetzt der Laschet-Stil oder der Scholz-Stil ist. Und diese Frage wird verhandelt werden. Ich meine, hey, wir werden das auch hier in Berlin erleben.
Wir werden ja hoffentlich auch die Grünen irgendwie mit in der Koalition haben.
Das dachten wir schon ein paar Mal.
Und dann müssen wir ja sowieso, dann haben wir Annalena als Vizekanzlerin womöglich.
Außenministerin.
Oder Außenministerin, ja.
Ja, was
auch
ja
gut,
beides
was traditionell auch wichtig wäre, ja.
Ich glaube, das wäre super, sie als Außenministerin.
Und Habeck macht dann den Vizekanzler?
Nein, Außenminister ist Vizekanzler. Ach,
stimmt, hast du recht.
Hans-Dietrich Genscher, sie, ach, guck mal, ja. Ich verstehe doch nichts
Aber
davon.
Ich muss jetzt hier noch eine Filmempfehlung machen. Mhm. Es gibt nämlich einen Film, der heißt Die Unbeugsamen. Mhm. Und da geht es um die Frauen, die, ich glaube, die erste, die tatsächlich auf der Regierungsbank saß, ist 1961 Elisabeth Schwarzhaupt gewesen von der CDU. Und die erste Bundestagsabgeordnete überhaupt war Marie-Elisabeth Lüders von der FDP. Mhm. Und dazu gibt es einen Film mit eben, der heißt Die Unbeugsamen, und auch über diese Schwierigkeit, die Frauen, die damals halt noch viel stärker gegen
diesen
männlichen Machos gekämpft
haben.
Ob
das Rita Süssmuth ist oder auch Renate Künast oder Claudia Roth oder so, also Andrea Nahles auch.
Ja, ja.
Da gibt es ganz viele Geschichten.
Ja, ja.
Aber ich glaube, wir wollten die Fragen unserer geschätzten Community beantworten. Hau raus.
Ja, ich fange mal an mit Werner. Werner sagt, haben wir Wählerinnen und Wähler den Mut und die Bereitschaft, die unbequemen, nervigen, teuren, einschränkenden, ich könnte da weitere Adjektive hinzufügen, Veränderungen mitzutragen? Schränken wir wirklich selber merklich unseren Konsum ein? Darauf, das spielt dann natürlich auch auf Klimawandel.
Ich glaube, die Frage lautet kurz und knapp, sind wir bereit, PolitikerInnen zu wählen, die uns, ja, Stichwort Verbotspartei, ich sage einfach mal Inlandsflüge, um jetzt mal ein kleines Beispiel zu nehmen, verbieten. Mhm. Ich finde Inlandsflüge, das ist noch ein machbares Thema, weil die Bahn, naja, wenn sie endlich mal in die Puschen kommt, aber so Berlin-München zum Beispiel ist tatsächlich mit dem Sprinter in 4 Stunden und den Flughäfen, die so weit draußen liegen, zeitlich
fast ähnlich, ne?
Ach, fast besser sogar, wenn er pünktlich ist.
Dann bist du zumindest schon in der Hauptstadt, ne? Also oder
die,
in München.
Die entscheidende Frage und die entscheidende Keule, die ja dann immer rausgeholt wird, ist Klimapolitik nicht auch Sozialpolitik?
Ja, soziale Gerechtigkeit.
Wenn Benzin teurer wird, dann muss der Pendler, die Pendlerin, die aus Gründen, weil meinetwegen die Mieten in der Stadt nicht mehr bezahlbar sind, deswegen pendeln die, kann man denen das zumuten?
Ja, aber da gibt es ja, die Grünen haben ja einen Vorschlag gemacht.
Ja, schon richtig. Ich sage nur als ein Beispiel, und es geht ja darum, Mehrheiten bei so einer Wahl zu kriegen, bekommt derjenige die Mehrheit, der sowas offen ausspricht. Sachen werden deutlich teurer.
Ja.
Und ist das dann auch sozial zu bewerkstelligen?
Ja.
Und ich verstehe, dass das für Menschen, die nicht viel in der Tasche haben, ein Argument ist. Mhm. Die sich keine Solarzellen auf ihrem Eigenheim.
Jetzt ruft die Merkel der an. Bundeskanzler an? Der zukünftige? Nee.
Also, ja, Werner, ich verstehe deine Frage.
Naja, die geht ja auch noch weiter. Ja, ne? Verhilft mir der leichtfertig ausgestreckte Zeigefinger auf andere zur Erkenntnis, dass noch mehr Finger dabei auf mich selbst zurückweisen? Ne?
Erfahrungsgemäß also, nein.
Was ich ganz interessant finde, was die Psychologie sagt, das Scheinheiligkeitsparadigma. Ne? Wir sitzen hier so schön in unserem kleinen Schöneberger Hinterhofstudio und uns geht's gut. Wir haben auch zu essen, zu trinken. Wir können auch in Urlaub fahren, wenn wir das wollen. Und sagen, ja, also Umweltpolitik ist wichtig, Klimaschutz ist ganz, ganz wichtig. Die Frage ist ja, wie weit können wir uns dann auch selber einschränken, damit wir eben zukunftsfähige, enkeltaugliche Welt hinterlassen. Ja?
Und einer unserer Zuhörer hat uns ertappt dabei, als wir gesagt haben, hey, endlich wieder Urlaub mit der Familie nach der ganzen Lockdown-Zeit. Wir fliegen nach Sardinien.
Ja.
Ganz praktisches Beispiel. Wir hätten auch in die Uckermark oder in den Schwarzwald fahren können mit der Bahn.
Ja.
Ja, ich habe diese Flüge kompensiert. Das war auch nicht billig. Trotzdem ist der Gesamtschaden, der dadurch verursacht wird, groß. Und da sind wir bei diesem Scheinheiligkeitsparadigma.
Ja, genau. Aber man kann das eben auch umdrehen. Und zwar gibt es dazu Studien. Da hat man Studierenden, die selber rauchten, die sollten Videodreh machen. Und zwar sollten sie da erzählen, warum Rauchen gefährlich ist. Und das sollten sie machen für Schüler oder so, ne? Damit Schüler irgendwie
Jüngere.
Auch. Und allein die Konfrontation mit der eigenen Scheinheiligkeit stärkt die öffentlich geäußerte Absicht, mit dem Rauchen aufzuhören. Mhm. Also mit der eigenen Fehlerhaftigkeit konfrontiert zu werden, führt auch dazu, womöglich Teil der Lösung zu werden, sprich mich stärker auch zu hinterfragen, inwieweit tue ich was für den Umweltschutz. Das fand ich jetzt in dieser Form schon mal ganz beruhigend, ja. Und ich werde ja auch nachher, das ist zwar kein Umweltschutz, aber ich gehe zum zur Demo nachher.
Ja, ist auch so. Treffen sich dann die Klimascheinheiligen.
Weiß ich nicht.
Ich wollte jetzt was Provozierendes sagen.
Ich weiß.
Nächste Frage.
Nächste Frage von Jochen. Der hat eigentlich zwei Sachen. Dem geht es um zwei Themen, die ihn umtreiben, nämlich die Meinungsmanipulation. Mhm. Wie schaffen wir es, gezielte Meinungsmanipulation zu reduzieren? Und wie kann man die Menschen, die traditionellen Medien, Regierungen und sonstigen staatlichen Institutionen nicht mehr, wohl aber dem Internet trauen, in ihrer Blase erreichen und gar in die etablierte Informationsgesellschaft zurückholen?
Tja, das ist eine sehr gute und auch sehr große Frage, zu der ich mich schon häufiger geäußert habe. Zerschlagt Facebook? Erster, ja, ganz einfach. Da ist eine Meinungsmacht, auch eine Daten- und damit Manipulationsmacht entstanden. Siehe Cambridge Analytica bei der ersten Trump-Wahl.
Ja.
Und. Es gehört in öffentliche Hand, diese Daten- und Manipulationsmacht. Eine Möglichkeit wäre zum Beispiel, dass die Regeln, die für Presse gelten, ne, also Gegendarstellung, also diese ganzen pressenrechtlichen Sachen, dass die auch für Facebook und Google gelten.
Finde ich auch wichtig, ja.
Ja, schwierig zu etablieren. Du hast in Australien gesehen, da hat Facebook einfach mal ein paar Zeitungen komplett ausgesperrt für ein paar Wochen. Das bedeutet für die klassischen Medien, dass sie nicht mehr stattfinden, auf jeden Fall nicht mehr in so weitem Maße. Auch ARD, ZDF, Süddeutsche, Bild, wer auch immer, sind auf soziale Medien inzwischen angewiesen als Verbreitungskanäle.
Ja.
Ja, also das ist praktisch so ein Metamediensystem, was oben drauf sitzt. Und das ist in der Tat ein Problem. Und ich finde das demokratietheoretisch schon lange ein Problem.
Ja.
In dem Moment, wo mich eine anonyme Stimme anruft und sagt, Herr Schumacher, Sie sind Parlamentarier, Sie wollen morgen für eine Google-Steuer stimmen. Wir haben hier zufälligerweise Ihre Suchanfragen der letzten 20 Jahre und die sind schon ein bisschen bizarr. Stellen Sie sich mal vor, alle Ihre Suchanfragen der letzten 20 Jahre landen morgen bei der Bild-Zeitung. Sind Sie sich sicher, dass Sie noch für die Klimasteuer stimmen wollen? Also das Erpressungspotenzial, was diese Firmen haben, ist gigantisch.
Ja.
Deswegen zerschlagen.
Ja.
Und ich meine, man kann noch so viel über hier Vergesellschaftung oder Enteignung von Immobilienkonzernen reden. Bei Digitalkonzernen, Social-Media-Konzernen ist es längst überfällig.
Mhm. Okay. Und das Zweite, was Jochen noch umtreibt, ist die soziale Gerechtigkeit. Das haben wir ja eben gerade auch schon mal angesprochen. Es ist ja auch tatsächlich so, dass Menschen, die geringeres Einkommen haben, auch stärker sich zum Beispiel über Lärm oder eben auch über Luftverschmutzung beschweren oder was heißt beschweren, das wahrnehmen. Was ja auch klar ist, weil sie wiederum wahrscheinlich an stärker befahrenen Straßen wohnen, weil da wiederum die Mieten weniger sind. Ne?
Ja.
Der fragt, wieso aber spielt soziale Gerechtigkeit im Wahlkampf und vor allem für viele Menschen in der Wahrnehmung der Parteien keine größere Rolle?
Was ist soziale Gerechtigkeit? Also das ist halt so ein weites Feld.
Ja.
Die Renten zum Beispiel sind massiv erhöht worden in den letzten Jahren. Ich finde auch die Corona-Hilfen waren im Vergleich zu anderen Ländern jedenfalls relativ großzügig. Ein Großteil des deutschen, also des Bundeshaushalts wird für soziale Leistungen aufgewendet. Ich glaube ja, soziale Gerechtigkeit besteht nicht nur im Alimentieren von Zuständen.
Naja, er sagt auch, er ist Spitzensteuersatzzahler und er erwartet und wünscht sich, dass sein Einkommen stärker besteuert wird.
Ja, du, das geht uns ja ähnlich.
Ja.
Nur, also ich weiß, zahlen wir Spitzensteuersatz bestimmt nicht, oder? Keine Ahnung, ist ja auch egal. Was ist soziale Gerechtigkeit? Wenn in Berlin 15% aller jungen Menschen, überwiegend übrigens junge Männer, ohne einen Schulabschluss ins Leben geschubst werden, ja, weil sie einfach von unserem Schulsystem, von unserem Bildungssystem nicht erreicht werden. Das ist für mich eine soziale Ungerechtigkeit. Idealerweise befähigen wir Menschen, für sich selbst zu sorgen. Bildung ist ein ganz wesentlicher Faktor.
Okay, und da meinst du, dass eben sich das schon ausschließt mit Privatschulen, mit
Nein, das schließt sich nicht aus. Aber anstatt, dass wir jetzt einem jungen Menschen, der keinen Ausbildungsplatz hat, sein ganzes Leben lang Zuschüsse bezahlen, Wohngeld bezahlen, alles Mögliche bezahlen, sollten wir ihm doch lieber eine gute Ausbildung angedeihen lassen, dass er für sich selber sorgen kann.
Ja.
Und wenn wir 15, und ich glaube bundesweit sind es auch nicht viel weniger, über in den Corona-Jahren, jetzt haben sich die Zahl der Schulabbrecher von 100.000 auf 200.000 bundesweit verdoppelt. In einem Jahr 200.000, das ist eine mittlere Stadt voll. Mhm. Das ja. über die Jahre gerechnet sind Millionen von Menschen, die nicht aus eigener
die durchfallen
Kraft.
Durch ein
so, die sind für ja. die Demokratie verloren, weil sie nicht mehr wählen. Die Tendenz, also was weiß ich, die sind, wie wir, du sagst es, die wohnen in schlechteren Gegenden, die, was weiß ich, Suchtkrankheiten sind mehr, Gewalt ja, ist schlechter.
Die sterben auch früher, tatsächlich.
So, ich finde es auch blöd zu sagen, nur weil jemand arm ist, ist er ein schlechterer Mensch. Das finde ich auf gar keinen Fall.
Nein.
Trotzdem. Die entscheidende Frage ist, wie definiere ich soziale Gerechtigkeit? Mhm. Und so, weißt du, mit monatlichen Zahlungen, die den Zustand zementieren, ist keinem gedient. Und ja. dieses Befähigen. Und ich meine, wir merken das doch an uns selber. Du hast nochmal neu angefangen, dein Leben zu gestalten. Mhm. Ich bin permanent dabei, mich irgendwie fortzubilden, weil ich weiß, dass mit dem Verfassen von Tageszeitungsartikeln ich nicht bis zur Rente komme. Also dieses lebenslange Lernen, darüber wird in allen Programmen von allen Parteien geredet.
Ja.
In Singapur weiß ich zum Beispiel, gibt es Bildungsgutscheine. Mhm. Also jeder Mensch bekommt 500 € Gutschein im Jahr und kann damit machen, was er will. Mhm. Also es geht jetzt nicht darum, jetzt, was weiß ich, ein Sexseminar zu buchen, sondern willst eine Sprache lernen, willst programmieren lernen. Ich zum Beispiel würde wahnsinnig gerne Video produzieren und schneiden lernen.
Ja.
So, und der Arbeitgeber ist gehalten, dir dafür, was weiß ich, eine Woche so im Monat freizugeben. Mhm. Das sind so Regelungen, die finde ich relativ einfach, finde ich gut, und die müsste man jetzt auch runterbrechen auf.
Müsste man die auch auf mehr Schultern verteilen, oder?
Ja, müsste, hätte.
Ja, ja.
Aber dieses Thema soziale Gerechtigkeit ist so breit, und ich glaube, wenn wir...
Naja, Jochen hat hier noch Juli C., die mhm. er noch zitiert. Das würde ich dir gerne nochmal vorlesen.
Unbedingt.
Es ist ein Interview aus der Augsburger Allgemeinen. Und die sagt, der Wahlkampf scheint mir an den Problemlagen recht weit vorbei zu gehen. Das ist nicht gesund, es schafft kein Vertrauen der Bevölkerung in die Kandidierenden und ihre Parteien. Momentan werde der sogenannte Klassenkampf, also das Streiten verschiedener sozialer Schichten um einen fairen Ausgleich, durch eine Art Kulturkampf ersetzt, so C. Mhm. Es geht nicht mehr hauptsächlich um die Frage, wie viel ehrliche Arbeit wert ist, wie viel mhm. Geld man im Moment für eine Familie mindestens braucht, was Wohnen kosten darf, ob wir tatsächlich echte Bildungschancen anbieten, ob wir die schwer arbeitende Bevölkerungsschicht wirklich repräsentieren, wie viel Renten man gewähren muss und so weiter. Stattdessen gehe es darum, was man denken soll, wie man reden soll, wie man leben soll. Und da ist natürlich auch Florian Schröder, unser Mittwochsexperte, so ein bisschen mit drin, oder?
Ja, aber sorry, die Politikerinnen und Politiker sind auch Abbild ihrer Wählerinnen und Wähler.
Ja.
Ja, das heißt, wenn wir Wähler, wenn wir 60 Millionen Wahlberechtigten von unseren Politikern, von unseren Abgeordnetinnen und Abgeordneten massiv fordern würden, wofür stehst du, mach dieses, mach jenes, wie häufig, und diese Frage stelle ich uns beiden, haben wir mit unserem Bundestagsabgeordneten in den letzten 4 Jahren irgendeinen Austausch gehabt?
Ich glaube gar keinen, oder?
Siehste? Mhm. So, das sind aber unsere, deswegen heißt es repräsentative Demokratie, das sind unsere Repräsentanten im Bundestag. Mhm. Haben wir denen irgendeine Petition geschickt? Kennen wir eigentlich alle Kandidaten, die hier für Tempelhof-Schöneberg in den Bundestag ziehen? Okay, mit Renate Künast und Kevin Kühnert haben wir hier natürlich gutes, bekanntes Personal. Mhm. Aber wie vielen Leuten ist es einfach scheißegal,
ja.
was da passiert? Demokratie ist eine Mitmachveranstaltung.
Ja, wollte ich gerade sagen.
Und wir müssen unsere Repräsentanten eben auch fordern und fördern. Mhm. Ich glaube, es nützt überhaupt nichts zu sagen, die da oben alle in einen Sack und draufhauen. Das ist nicht die Lösung. Sondern vielleicht eine Stunde Facebook weniger in der Woche und dafür einfach nur mal gucken, was wird hier gerade in meinem Kiez eigentlich, was geht hier eigentlich vor,
ja.
politisch?
Ich habe jetzt hier was von Katrin, die auch schreibt, dass ihr großer Sohn ja das erste Mal bei der U18-Wahl mitmachen durfte.
Mhm.
Und du weißt ja, dass da 2 Bundesländer, nämlich Sachsen und Thüringen, bei diesen jungen Wählern, da hat die AfD sehr gut abgeschnitten. Mhm. Ja? Ich habe das jetzt nicht psychologisch nachvollzogen, aber beeinflussen da die Eltern die Wahl der Kinder?
Also ich kenne einige Untersuchungen, weil es geht immer darum, um die Frage, die ich auch sehr wichtig finde, was beeinflusst eine Wahlentscheidung?
Ja.
Sind das die Plakate, sind das die Triels, ist das Social Media, sind das irgendwelche Briefe, die sie dir im letzten Moment schicken? Bei uns auf dem Briefkasten stapelten sich merkwürdige Zuschriften.
Stimmt.
Die Antwort ist alles. Also es fließt alles so ein bisschen ein. Und es gibt zwei ganz wichtige, ich sag mal, nicht Manipulationsbeeinflussungsfaktoren. Das eine ist tatsächlich das Elternhaus. Mhm. Wenn du von klein auf hörst, diese scheiß Linken oder diese scheiß Rechten oder was weiß ich, dann macht das was mit dir als Kind. Es prägt dich. Manchmal funktioniert das auch andersrum.
Genau, Prägung hätte ich jetzt auch gesagt.
Dass du dann als Heranwachsender genau das Gegenteil von dem machst, was deine Eltern machen. Zweiter Punkt, und der ist auch nicht zu unterschätzen, deine Peer Group. Mhm. Also, deine Kumpels im Sportverein, Arbeitskollegen natürlich oder Schulklassen in diesem Zusammenhang oder Ausbildungsstätten. Ne? Was auch immer dich so, dieses klassische Kantinengespräch, Pausengespräch, so, hey, der Laschet ist aber ein Idiot oder die blöde Grüne oder der doofe Scholz.
Ja.
Das macht viel aus. Dritten Faktor gibt es noch, den finde ich auch ganz interessant, so ein bisschen dieses Mainstreamige. Es gibt diesen Bandwagon-Effekt. Das heißt, Wähler möchten gerne hinterher zu den Siegern gehören. Mhm. Also zu denen, die so mit dem Autokorso durch die Straßen fahren. Mhm. Bisschen wie beim Fußball.
Ja.
Und deswegen hören manche Menschen auch, ich würde es ein bisschen opportunistisch nennen, hören so rum, so was wählen denn die Anführer, oder bin ich auch dabei?
Weißt du, was ich gedacht habe? Ich habe in einer großen Berliner Tageszeitung jetzt, ich glaube, heute Morgen gelesen, dass ja die CDU jetzt aufholt. Da habe ich gedacht, ah, okay, bringt das die Wähler, die im Moment noch
auch spannend,
auch noch mal mit an die Wahlurnen, so dass wir dann wirklich ein Kopf an Kopf Rennen haben am Ende zwischen SPD und CDU.
Eine ungelöste Frage: Inwieweit beeinflussen Umfrageergebnisse Wahlentscheidungen?
Genau.
Also ich glaube, die Wahl würde völlig anders ausgehen, wenn wir keine Umfragen hätten. Mhm. Dieses Kopf an Kopf Rennen, klar, aber du weißt jetzt nicht, wer profitiert davon. Nee. Also gibt es, ich sag mal, klassische Unionswähler, die sagen, boah, ich finde den Laschet jetzt echt gruselig, keine riesengroße Leuchte, aber bevor die Kommunisten das
genau.
Land übernehmen.
Ja, das ist ja sowieso so eine ewige Angst, oder?
Rote Socken, ja, aber das sind so die ganz alten archaischen Sachen. Das
hattest du in Amerika, gab es das auch.
Ja klar, seit Adenauers Zeiten. Und auf der anderen Seite mobilisiert das dann natürlich vielleicht auch Sozialdemokraten, die in den letzten Jahren nicht gewählt haben. Mhm. Na, es sind viele SPD-Anhänger sind einfach so in die Nichtwählerschaft abgetaucht und jetzt haben die so zum ersten Mal den Eindruck so, oh,
jetzt kann's wieder klappen.
Mein Club kann es wieder erwarten und ich meine, die Scholz-Geschichte ist ja toll, das ist so eine Aufstiegsgeschichte und da dann, ne, Stichwort Bandwagon-Effekt, möchtest du als Traditionssozi, möchtest du vielleicht jetzt auch zu den Siegern gehören?
Ja.
Und am Montag in deinem Kegelclub sagen können, ja, ich habe auch den Scholz gewählt.
Endlich habe ich sie abgewählt,
das
die
heißt,
Schwarzen oder so.
Das heißt, du weißt jetzt nicht genau, was diese Zuspitzung, dieses Kopf-an-Kopf-Rennen am Ende tatsächlich bewirkt.
Ja.
Das kann für beide Seiten positiv sein. Auch wie gesagt, für die beiden Kleinparteien, Gelb und Grün. Ne? Eine Stimme für Lindner kann eine Stimme sein, die Laschet fehlt und Scholz zugutekommt.
Ja.
Spannend, super. Ich finde es also, toll. Zum ersten Mal wieder eine richtige Wahl und nicht die Frage, wer verliert gegen Merkel.
Katrin, ich komme gleich wieder zu deinen Fragen noch. Aber da wollte ich nämlich fragen, du hast ja zu einem Wahlwettspiel Twitter aufgerufen.
Das war ein Fehler.
Als ich vorhin guckte, waren es schon 916 Antworten. Mhm. Hast du da so eine Tendenz feststellen können? Also ich meine, ja, dir werden wahrscheinlich auch nur Menschen folgen,
also
die
in meiner Blase gewinnt. Waren. Ich habe das jetzt noch nicht ausgewertet. Aber also es gibt die Spaßwähler, die sagen, so Annalena Baerbock, 98,7%.
Ja, okay, die gibt's ja immer.
Finde ich lustig, die wollen nicht gewinnen, die wollen einfach nur was kundtun.
Ja.
Ich hatte schon den Eindruck, dass es eine Pro-Scholz, Pro-SPD-Neigung gibt.
Mhm. Also nun sind das auch wahrscheinlich Follower, die...
Eher den Eindruck, die gucken sich einfach die letzten Umfragen an.
Ah, ja.
Und das ist immer so 25, 22, ne, so SPD-Union. Und so in dem Bereich bewegt es sich.
Das heißt, die wollen ja auch eher siegen dann. Da geht es jetzt gar nicht so darum...
Ja, die wollen sich auch zeigen. Natürlich werden da bestimmt auch einige nochmal haben den Eindruck, so wenn ich jetzt hier sehr für eine Partei mich ins Zeug lege, dann beeinflusst das vielleicht nochmal Menschen. Das ist ja zum Beispiel das, wozu die Parteien wirklich jetzt auch in den letzten 48 Stunden nochmal aufrufen.
Mhm.
Also die FDP-Wahlkampfzentrale brüllt bis zum Schluss nochmal jeden bei euch im Haus, klingelt nochmal überall und dreht noch Leute um.
Ja, also Katrin fragt, die Idee einer Modernisierung finde ich spannend. Mhm. Was können Alternativen sein?
Modernisierung des demokratischen Systems.
Zum Beispiel, ja. Und ich habe nämlich irgendwo auch gelesen, dass es jetzt schon wieder mehr Abgeordnete geben wird. Und eigentlich sollte man den Bundestag doch ein bisschen verschlanken, oder? Ja.
Wir waren mal bei so um die 500.
Und jetzt sind wir bei 800 oder so.
Nee, wir sind bei 700 und aufgrund des Wahlergebnisses, Überhangmandate, Ausgleichsmandate und so weiter. Also es kann
sein. Das versteht auch immer kein Mensch,
oder? Dass die neuen Abgeordneten und innen in Containern sitzen, weil es nicht genügend Büros gibt. Das ist ein echtes Problem. Es gab den Versuch, das Wahlrecht dahingehend zu reformieren, um dieses permanente Wachsen zu bremsen oder zu verhindern.
Ja.
Wer war dagegen? Die Union. Du brauchst aber, Wahlrecht ist natürlich im Grundgesetz verankert. Das sind ganz massive Eingriffe. Du brauchst eine Zweidrittelmehrheit. Ja. Also das kann jetzt nicht nur eine Regierungskoalition beschließen, du brauchst auch immer Stimmen der Opposition. Mhm. Da gibt es noch viel mehr Sachen, die reformiert werden müssen. Ich meine, guck mal, alles, was mit Verwaltungsvorgängen zu tun hat und. Ja, so eine Modernisierungskommission wäre, wenn ich Kanzler wäre, wäre das Erste, was ich machen würde. Ich würde eine Kommission einrichten zur Modernisierung und auch Beschleunigung der Demokratie, womit wir wieder an einem heiklen Punkt sind. Mein Doktorvater Karl Rudolf Korte sagt, das Parlament ist eine absichtliche Entschleunigungsinstanz, damit wir nicht aus jeder tagesaktuellen Hektik sofort Gesetze machen müssen, weil Gesetzgebungsverfahren wahnsinnig lang, aufwendig, alles muss verändert werden. Und da ein bisschen den Dampf rauszunehmen, um zu gucken, was ist wirklich wichtig, da ist schon was dran.
Ja.
Auf der anderen Seite, und da sind wir wieder beim großen Thema Klima, was mich wirklich umtreibt, ist unser demokratisches System noch schnell genug,
um da überhaupt flexibel
genug,
zu sein,
und da sind wir wieder bei Werner am Anfang, wenn jetzt meinetwegen Naturkatastrophen rapide zunehmen, dass das gleichzeitig noch in diesem ja doch sehr faszinierenden demokratischen System bleibt.
Ja.
In dem Moment, wo wir sehen, dass ein Diktator schneller entscheiden kann, wenn es um Klimasachen geht, dann wird auf einmal die Systemfrage gestellt. Dann werden Menschen wie du und ich fragen, Mann, ey, Klimapolitik ist so wichtig, müssen wir dieser Klimapolitik nicht die Demokratie opfern?
Ja.
Und es gibt ein Beispiel, dass wir einen Diktator brauchen, um hier Ruhe im Stall zu haben. Ohne den Flüchtlingsdeal mit Herrn Erdogan, der viele Milliarden Euro Richtung Ankara und von dort aus in wahrscheinlich sehr dunkle Kanäle gebracht hat, zeigt, dass unsere Demokratie damals im Flüchtlingswinter 15/16 schon so ganz haarscharf an ihrer Belastungsgrenze war.
Ja.
Die Bürger haben, und das waren nicht nur Rechte, ihrer Kanzlerin die Gefolgschaft verweigert. Merkels Zukunft hing am wirklich seidenen Faden. Und hätte es jetzt den, ich sag mal, korrupten Diktator nicht gegeben, der uns das Problem gegen eine sportliche Gebühr abnimmt. So, und das zeigt, es gibt schwache Stellen in dieser Demokratie. Und wir müssen höllisch aufpassen, dass die nicht größer werden.
Ja.
Und deswegen so eine Kommission zur Modernisierung demokratischer Verfahren, man nennt das Prozessoptimierung in Unternehmen, extrem wichtig.
Ja. Ja, Jutta schreibt auch, dass sie sehr kritisch den Bürokratismus sieht, der in vielen Vorgängen steckt. Das ist ja auch genau das Problem, meinetwegen, wenn wir schnell reagieren wollen beim Klimawandel.
Ja. Ja.
Von den Parteien bis zu kleinen Belangen des Bürgers, ne, in Bürokratie. Ihr selber als Chefärztin stößt auf, dass das Gesundheitssystem immer mehr zum Wirtschaftsunternehmen degradiert wird.
Was heißt immer mehr? Es ist eins.
Ja, ganzheitliche Ansätze für Patienten bleiben auf der Strecke.
Und es werden falsche Anreize gesetzt, also teure Gerätemedizin. Klar, macht natürlich Sinn als Radiologe, dass ich mir irgendein Röntgengerät kaufe und da die fetten Gebühren einheimse, führt auch dazu, dass in Deutschland viel zu viel geröntgt wird. Also völlig falsche Anreizsysteme. Da muss ich eins noch loswerden. Kennst du die Operation Abendsonne?
Nein.
So nennt man ein über alle Parteien hin verbreitetes, eine Unsitte sondergleichen, dass man in den letzten Wochen und Monaten vor der Bundestagswahl, also vor dem absehbaren Ende einer Regierung, noch irgendwelche Wegbegleiter, Freunde, Helfer und so weiter.
Ach so, ja, das hatten wir ja mit Frau Klöckner neulich schon.
Frau Klöckner, aber auch Annegret Kramp-Karrenbauer. Aber wie gesagt, das machen Sozialdemokraten genauso wie die Unionisten. Ich finde das ein wirklich verheerendes Signal in die Bevölkerung, weil es erschüttert die Glaubwürdigkeit dieses politischen Systems. Und die versuchen sich natürlich immer rauszureden, ja, das war natürlich alles hier völlig berechtigt und juristisch auch alles richtig, das mag ja sogar sein. Trotzdem, es tut dem ganzen System nicht gut, dieser Unsinn, und die Betroffenen wissen es auch.
Ich habe von Andreas, der spricht das konkrete Thema Steuern an, das ihm im Wahlkampf definitiv zu wenig vorkommt. Und er sagt, mein Eindruck ist, bei kaum einem Thema wird besonders im Wahlkampf so polarisiert wie bei den Steuern. Zum Beispiel, wenn von einer politischen Seite mit Steuererhöhungen automatisch eine Schwächung der Wirtschaft suggeriert wird.
Ja, das ist halt so Friedrich-Merz-Wirtschaft. Und
er wünscht sich da mal eine differenziertere Diskussion zu diesem Thema.
Finde ich richtig. Nur, wir müssen eines bedenken. Wahlkampf ist das eine.
Ja.
Koalitionsverhandlungen sind das andere. Das heißt, die Programme, mit denen eine Partei in die Wahl reingeht, diese Programme werden in den Koalitionsverhandlungen geschreddert. Niemand kriegt 100% seiner Ziele durch. Da sind wir wieder bei dem Thema Kompromiss. Und das ist auch normal. Ich würde das jetzt auch gar nicht weiter problematisieren. Ja, und am Ende wird es dann so kommen, Christian Lindner, wenn er in der Koalition ist, sagt keine Steuererhöhung. Auf gar keinen Fall. Oder die Schuldenbremse muss auf jeden Fall eingehalten werden. Wofür es, wie ich finde, durchaus auch gute Gründe gibt. Das ist ja nicht nur schlecht. Und dann passiert halt das, was wir kennen, so nach der langen Messe, Kuhhandel, Bazar, dann wird, was weiß ich, hier eine Agrarhilfe gegen da ein Kindergeld getauscht und da eine Schuldenbremse gegen irgendeine Investitionsgeschichte. Das ist Demokratie, das ist im Maschinenraum, das ist nicht immer alles elegant, aber es wird halt ausgehandelt.
Ja.
Ne? Früher haben wir uns die Knarren an den Kopf gehalten oder die Knüppel über den Schädel gezogen. Jetzt haben wir es in einer relativ zivilisierten Art und Weise. Kann man besser machen? Und ja, Andreas, du hast recht, das mit den Steuern wird sowieso total intransparent und unfair behandelt. Es wäre ja auch schon mal gut, wenn man irgendwie 100 oder 200 Milliarden Euro deutschen Geldes, das in irgendwelchen Steuerparadiesen versteckt ist, wenn man das zurückholen würde. Es würde auch schon helfen, wenn man Google, Facebook und Konsorten ordentlich besteuern würde. Also da ist noch was zu holen, ohne dass wir dem kleinen Mann in die Tasche greifen.
Dann habe ich noch Wolfgang.
Hast du nicht noch eine Frau?
Nein, das habe ich doch gesagt.
Okay, das war alles. Okay, also ja, Wolfgang, komm.
Die beiden Frauen hatte ich. Und Wolfgang ist so ein bisschen, also sehr, sehr, sehr lang, was er alles schreibt, aber ich fand so ganz interessant, in Staaten wie Deutschland, er hat mir ja unsere Fragen auch, wir hatten ja auch Fragen und selber beantwortet, in Staaten wie Deutschland kommt dies, achso, vielleicht muss ich einmal kurz die Frage vorlesen. Wie handlungsfähig ist unser parlamentarisches System bei drängenden Herausforderungen wie dem Klimawandel? Er schreibt dann, was, woran hängt's und was wären dann Gegenmaßnahmen, ne? Also wie die Reduzierung von Verbrennung fossiler Energieträger oder die Begrenzung des Bevölkerungswachstums oder der ökologische Fußabdruck und so weiter, und schreibt dann, in Staaten wie Deutschland kommt dies einem revolutionären Lebensstilveränderung gleich und ist auf demokratischen Wege nur zu erreichen durch einen Quantensprung von Einsicht und Mitgefühl in der Breite der Gesamtwahlbevölkerung.
Ja, das
und im gesamten politischen, militärischen und wirtschaftlichen Apparat, spricht aber als Alternative auch prinzipiell nur eine Ökodiktatur als Erziehungsdiktatur an, die denkbar wäre.
Also, ich habe jetzt die Frage nicht genau verstanden, aber ich finde den Hinweis richtig und interessant. Nur, was kann ein deutsches Parlament zum Thema Überbevölkerung machen? Also ja. Ich glaube, wir sollten uns 80 Millionen Menschlein, wir sind 1% der Weltbevölkerung, sollten wir auch nicht maßlos überschätzen. Ich möchte da nur einen Hinweis geben, was mich auch in meinem Politikstudium wirklich brutal ernüchtert hat. Große Reformen oder Veränderungen kommen fast immer nur in Begleitung von Krisen. Also Atomausstieg, nachdem die Atomlaufzeit verlängert worden ist, ist wann passiert?
Tschernobyl.
Nee, Fukushima.
Fukushima.
Fukushima, bam, da flog ja, das stimmt. So, da hatten wir alle Schiss, dass auf einmal im Lachs-Sashimi irgendwie Strahlung drin ist und zack kamst du raus aus der Atomkraft. Das entspricht jetzt nicht wirklich einer strategischen, gerade Energiepolitik braucht langfristige, schlaue strategische Planung. Ja. Und so Ad-hoc-Entscheidungen. Schröders Agenda ist entstanden, als Deutschland Anfang der Nullerjahre als Europas kranker Mann mit tierischer Arbeitslosigkeit und explodierenden Sozialausgaben und so weiter.
Ja.
Schröder hat die Agenda 2010 nicht erfunden, weil er Deutschland reformieren wollte, sondern weil ihm der Kittel brannte.
Ja.
9-11, ja, Sicherheits Verschärfungen, also in der Innenpolitik. Otto Schily war damals Innenminister, Otto Katalog 1, Otto Katalog 2, so hießen die damals, Otto Schily. Diese Gesetze wären nie durchgegangen, wenn es diesen 9-11-Schock nicht gegeben hätte. Das heißt, die Politik ist kein Kreativlabor, wo die Zukunft geplant wird, wo der Fortschritt gemacht wird. Politik ist ein Reparaturbetrieb, der nachläuft, der immer erst, wenn es klappert, guckt, wo ist was zu schrauben. Das ist nicht schön und das wird gerade mit diesem Klimathema nochmal brutal auf die Probe gestellt.
Ja, Tobias Fuchs sagt übrigens vom Deutschen Wetterdienst, wir müssen sofort umsteuern und zwar einerseits Klimaschutz, aber eben auch die Anpassung.
Ne? Ja, ja, klar.
Das muss Hand in Hand gehen.
Ja, ja, klar, Deiche höher und so.
Genau,
ne?
Solche Sachen.
Das kostet.
Ja, das natürlich.
So, und dann sind wir wieder beim Steuerthema und dann sagt die FDP keine Steuererhöhung. Ja.
Jetzt zum Schluss noch ein kurzer Blick in die Sterne. Es gibt ja immer diese schönen Orakeltiere, die normalerweise Fußball-Weltmeisterschaften vorhersagen.
Krakenpaul.
Genau, und diesmal hat es eine Astrologin gemacht, die sagt, der Mond befindet sich am 26. September in den Zwillingen. Das zeigt eine vielseitige, bewegliche Stimmung in der Bevölkerung und so werden wohl viele Menschen im Land bis zuletzt noch schwanken, was sie wählen sollen. Und die sagt, Offenheit für neue Ideen sei besonders in Verbindung mit Themen wie Verkehr, Handel und Wissenschaft wichtig. Also sie sagt, eine Drei-Parteien-Regierung aufgrund der Stellung von Sonne, Mars und den anderen wichtigen Planeten sei realistisch und eine rot-grüne Koalition mit einer dritten Partei wahrscheinlich.
Gut, da hätte man auf dem Wege des Nachdenkens auch drauf
Während die Hundedame Lucy aus Karlsruhe derweil immer noch auf die CDU setzt, die hat nämlich das Leckerli-Orakel-Video.
Okay, das ist ungefähr genauso hilfreich wie alle anderen Prognosen auch. Jetzt mal Hand aufs Herz, Schatz, was glaubst du? Erstmal Scholz oder Laschet, wer liegt vorn?
Ich glaube tatsächlich, Scholz liegt vorn. Ich finde, der, also das, was ich so mitbekommen habe, der ist, ja, es gibt Leute, die sagen ihm Phrasen nach oder Worthüllen oder so. Aber
kann man Frau Merkel
auch
nicht.
Er hat im Moment so diese Ruhe und dieses staatsmännische Auftreten, von dem ich glaube, dass er da am überzeugendsten ist. Also insofern glaube ich schon eher, dass Scholz das Rennen macht.
Ich kann, gut, das hat natürlich auch was mit unserer Blase zu tun, klar, aber ich finde beim besten Willen keinen Menschen, auch in eher konservativeren Kreisen, der auch mit dem leisesten Funken von Hoffnung oder Begeisterung sagt, der Armin ist ein guter Typ.
Ja.
Also es ist einfach, ich kann mich nicht erinnern, dass jemals ein Kandidat, also vielleicht so die SPD-Kandidaten, so Martin Schulz oder so, aber die so abgeschrieben sind. Obwohl, das ist natürlich jetzt wieder Berlin-Bubble. Wie sieht's?
Das ist komplett Berlin-Bubble, würde ich auch sagen.
Niedersachsen auf dem Land ist anders.
Wir werden es am Ende, und es gibt natürlich auch immer noch eine Hoffnung und es gibt einen Wunsch und solche Dinge, die beeinflussen einen ja auch in seinem, in meinem Wollen.
Und ganz zum Schluss muss man auch nochmal eines sagen. Menschen aus anderen Ländern, und das habe ich jetzt aus verschiedenen Ländern, egal ob europäisch oder außereuropäisch gehört, tatsächlich sagen, ihr Deutschen könnt euch so glücklich schätzen mit dem, was ihr an politischem Personal zur Auswahl habt.
Ja.
Wir so aus unserer kleinen nationalen Perspektive denken immer, oh, der blöde Lindner oder Baerbock mit ihren
Schulz.
So. In anderen Ländern hast du einfach nur irgendwelche korrupten Blender zur Auswahl. Und ich glaube, auch die gute Nachricht ist, auch wenn es für den Klimaschutz bessere oder schlechtere Regierungen gibt, aber keine ist so, dass die Welt jetzt untergeht.
Nee.
Ja, und das Gute an der Demokratie ist erstens, wir dürfen wählen. Das noch viel bessere ist, wir können Leute, die es nicht bringen, auch wieder abwählen.
Ja. Ja,
das ist das, du kannst in der
das
Diktatur.
Das ist auch ein schönes Schlusswort.
Und
aber du willst jetzt trotzdem noch
ich will einmal
ein
so ein Kärtchen ziehen, weil wenn jetzt alle Orakeln mich mit Orakeln. Komm, wir ziehen beide eine.
Nee, du, eine reicht.
Okay. Das ist natürlich als Wahlempfehlung sehr interessant. Sie heißt Loslassen.
Das lese ich jetzt nicht vor. Ich finde, das Wort steht für sich.
Alles klar. Wir wünschen frohes Wählen.
Ein schönes Wochenende und hören uns Montagmorgen wieder, glaube ich.
Mal gucken. Nee, Montagmorgen mache ich Frühstücksfernsehen.
So. Wir.
Arbeit, Leben, Liebe.
Der Mutmach-Podcast der Berliner Morgenpost.
Ein Podcast. Podcast von Funke.